Sie hören eine Sendung von DRS2.
Paul Michael Zulehner, als Priester der katholischen Kirche, leben Sie allein? Gefällt Ihnen das? Sind Sie gerne allein?
Allein in diesem positiven Sinn sehr wohl, weil das was anderes ist, als wenn man einsam ist. Ich glaube, das ist ein Gegenpol zur Vereinsamung des Menschen, ist das Alleinsein. Alleinsein ist der Preis der Individualität, der Persönlichkeit. Auch die Voraussetzung übrigens für das Lieben können. Wer es mit sich selbst nicht aushält, der ist immer auch ein Feind der Beziehungen, der Liebe, weil er dann den anderen vernützlicht und gebraucht für seine eigenen Bedürfnisse.
Sie sind ja sehr vielseitig engagiert, in viele Beziehungsnetze eingebunden. Haben Sie sich auch Zeiten freigehalten, wo Sie ganz bewusst alleine sind?
Ja, das ist jetzt mein Privileg auch von meinem Lebensstand her als Eheloser. Da kann ich in der Früh aufstehen und wenn all das getan ist, was man halt so an menschlichen Grundbedürfnissen hat, dann suche ich meine Meditationsecke auf am Morgen. Das ist ein Meditationsstuhl. Ich habe auch mich selber ausgebildet in Meditation, weil ich merke, dass wenn die Frequenzen außen herum zu laut sind, man die leise Musik des eigenen Ichs nicht mehr vernimmt, was ja übrigens auch einen sehr hohen theologischen Preis kostet, weil die Musik Gottes selber leise ist und in den lauten Frequenzen der Welt hörst du dann die leise Musik Gottes nicht mehr. Also das heißt, ich suche dann Räume der Stille, die einerseits leer anmutet, auf der anderen Seite aber gefüllt werden kann. Und nur daraus schöpfe ich dann die Kraft für mein gar nicht so allein lebendes Leben, weil ich natürlich in meiner Arbeit und in meinen Projekten und im Umgang mit sehr vielen Menschen wenig allein sein kann. Also insofern ist mir das Alleinsein am Morgen schon die Grundlage für meinen ganzen Tag.
Sind diese Räume der Stille angenehme Orte, wo Ihnen wohl ist? Oder gibt es auch Momente, wo Ihnen das ein bisschen Angst macht, unwohl ist, Sie diese Räume gerne wieder verlassen würden?
Also das ist ja auch eine Frage der Kunst und des Übens, dass man dann so in die Stille geht, dass man von der eigenen Bedürftigkeit frei wird, von den eigenen Begehrlichkeiten auch freier werden kann. Das ist eine erfüllte Leere, die dann sehr gut auszuhalten ist und wo es eher dann Mut kostet, sie wieder zu verlassen und sich dann dem normalen alltäglichen Leben gestärkt natürlich und anders zu stellen. Der Übergang vom Lauten ins Stille, das ist die eigentliche Kunst, das kann man in den asiatischen Religionen lernen, im Zen-Buddhismus hat man hier außerordentlich große Erfahrungen, aber auch in der deutschen Mystik und ich finde heute Meister, die einen das beibringen können, wie dies auch ganzheitlich geschieht, dass Körper und Geist so zur Ruhe kommen, dass man praktisch dann von nichts mehr bedrängt wird. Und das ist der gute Zustand im Grunde genommen.
Aber diesen Übergang vom Lärm des Tages in die Stille, von der Geselligkeit in die Einsamkeit, den darf man sich nicht zu einfach vorstellen.
Nein, das ist ja auch eine Kunst, wie wir sagen. Und Kunst verlangt nach Einübung, nach Training. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das zur Gewohnheit werden lässt, der Übergang auch dann leichter gewinnt. Das in die Stille gehen ist dann kein so langer Weg mehr. Und die Möglichkeit, dass einen nicht dann ständig das einholt, was das Alltagsgeschäft mit sich bringt, die Sorgen und die Nöte und die Freuden, das kann dann leichter zurücktreten und man ist dann wirklich in einer klaren Stille, in einer gefüllten Stille, wo man das Gefühl haben kann, man ist dann letztlich mit dem Grund der Wirklichkeit eins, die wir Christen dann Gott nennen oder wie immer das auch dann benannt werden kann. Aber um diesen Zustand zu erreichen, lohnt sich das einfach auch, ein geübter Mensch der Meditation zu werden. Ich kann das letztlich eigentlich nur jedem raten, der auf eine qualitative Menschlichkeit einen Wert legt.
In Ihren Publikationen findet sich oft das Bild von der Einkehr ins eigene Lebenshaus. Was ist damit gemeint?
Ja, dahinter steckt schon die Erfahrung von uns modernen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, dass die Art und Weise, wie wir heute zu leben gelernt haben, uns doch unentwegt an die Peripherie unseres Lebensrades schleudert. Wir sind bei uns nicht zu Hause. Und da wächst in den Menschen der Wunsch, wieder einzukehren in das eigene Ich. Die Reise in sich ist eine der ganz großen spirituellen Megathemen, die in der säkularen Kultur anzutreffen sind. Das ist ein Versuch, den man vielleicht auch einmal humorvoll mit Karl Valentin umreißen kann, der auf einer Münchner Bühne im Jahre 1941 stehend dann sagte, heute abends besuche ich mich, ich bin gespannt, ob ich daheim bin. Also ich mache mich auf einen Besuch zu mir selber, ich besuche mein eigenes Lebenshaus, kehre ein in meine eigene Lebensgeschichte. Und das ist in einem hohen Maße identitätsbildend, ich-stärkend, dieses Bei-sich-Sein. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass das ein heilsamer Zwischenschritt ist. Denn wenn dieses Ich dann ein Gefühl der Stärke und der Größe hat, es dann auch wieder leichter in der Lage ist, sich selber loszulassen. Diese Reise ins Ich ist also nicht eine Art Feldzug zur Eroberung des eigenen Ichs, um es dann wie einen Besitz zu binden und zu fesseln, sondern um es dann freizulassen in den Prozess des Sich-Verausgabens auf andere hin, in die solidarische Liebe hinein.
Und was wäre die Voraussetzung, um diese Reise ins eigene Lebenshaus, diese Einkehr ins eigene Lebenshaus gut gestalten zu können? Oder anders gefragt, welche sind die Bedingungen für ein gutes, konstruktives Alleinsein?
Naja, eine der Hauptbedingungen heißt eben unterbrechen. Ich glaube, dass wer involviert bleibt in die Prozeduren unseres angestrengten und lauten Alltags und nicht die Courage hat, bewusst diesen Alltag zu unterbrechen, dass dem die Reise ins eigene Ich nicht gelingt. Und deswegen sind ja alle Ratschläge der spirituellen Meister heute daraufhin angelegt, dass man sagt, geh in die Stille. Das heißt, habe einen Raum, einen Ort, eine Gemeinschaft, wo du dein Alltagsleben unterbrichst und wo du die Freiheit auch hast, ungestört dein eigenes Lebenshaus zu betreten und bei dir selber zu sein. Und ich finde, dass auch kulturell dies sehr klug ist. Es gibt Kulturen, die uns heute nahelegen, aus ökonomistischen Gründen, man müsse diesen einen Tag der Arbeitsunterbrechung, nämlich den Sonntag, schleifen, was ja in meinen Augen den wirklichen Rückfall bedeuten würde, dass man den Menschen daher wirklich rund um die Uhr ein ganzes Leben lang nur noch von der sklavischen und versklavenden Arbeit her definiert. Die Unterbrechung, also der Sonntag, heißt, wir sind nicht bereit, uns von der versklavenden Arbeit her zu definieren, sondern wir sind Freigelassene der Schöpfung.
Jeder Mensch braucht Zeiten, wo er mit sich allein sein kann, Momente der Einsamkeit. Aber es ist offensichtlich gar nicht so einfach, da das richtige Maß zu finden, weil die Einsamkeit kann ja auch in die Vereinsamung kippen. Wo liegt da der kritische Punkt?
Der kritische Punkt liegt darin, dass der Mensch natürlich von seinem innersten Wesen her auf Beziehung angelegt ist. Ein bezogenes Wesen ist eine Relation praktisch braucht, ein Gegenüber. Wir sagen selbst in unserer deutschen Sprache, allerdings entlehnt jetzt aus dem Französischen, man braucht ein vis-à-vis, das ist die Visage, das Gesicht des anderen. Und es gibt ja auch in der Forschung Experimente, wo versucht worden ist, dass ein neugeborenes Kind aufwachsen soll, ohne dass es das Angesicht seiner eigenen Mutter erblicken kann. Und das geht meistens schief. Solche Menschen gedeihen nicht. Das heißt, das Grundnahrungsmittel für den Menschen und seine Seele ist, dass er in der Beziehung Leben gewinnt. Alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung, sagte der große Martin Buber daher zu Recht. Und so gesehen wäre es nicht gut für den Menschen, wenn er beziehungsarm oder beziehungslos lebt. Es ist in der Tat so, dass das Leben nur dann gut ist, wenn diese zwei Lebensbeine beweglich sind, nämlich lieben und arbeiten. für jemanden und für etwas sich verausgaben zu können. Der Mensch ist nicht einer, der nur in sich ruht, sondern wenn er in sich ruht, dann bündelt er gleichsam seine Kräfte, seine Liebeskraft letztlich, um sie dann auf andere Menschen hin verströmen zu können. Und das Leben liegt dann im Verströmen und nicht im Sammeln.
Trotzdem kennt wahrscheinlich jedes Leben Momente einer Einsamkeit, einer Vereinsamung, wo man sich etwas verlassen und abgeschnitten fühlt von der Welt, von den anderen Menschen. Kennen Sie auch solche Momente der Einsamkeit, der Vereinsamung?
Im Grunde genommen ist das ein Vorgang, der fundamental zum Leben gehört. Wir fangen an, unser Leben einzurichten und aufzubauen, wie ein Lebenshaus, in dem andere Menschen mit uns wohnen, mit denen wir in einer gemeinsamen Welt leben. Und sobald dann zum Beispiel eine Beziehung dadurch zu Ende geht, dass der andere stirbt oder dass irgendeine Freundschaft auseinandergeht, dann ist das ein Vorgang, der mich zutiefst berühren muss, deswegen, weil ja da nicht nur der andere oder die andere geht, sondern weil da ein Stück meines eigenen lebensweltlichen Bereiches zerbricht. Und das schmerzt und das stürzt ein Stück meiner eigenen Welt zusammen. Und da braucht es eine sehr geduldige Trauerarbeit, um diese weggebrochene Hälfte meines Lebens oder den Teil meines Lebens wieder mit anderen Inhalten zu füllen und ein Stück meine beschädigte Welt wieder zu heilen. Also Trauerarbeit gehört meines Erachtens unbedingt dazu, wenn mir Vereinsamung zufällt. Allerdings, und das erlebe ich auch bei vielen Menschen heute, die in Ehe leben oder ehelos leben, freiwillig oder unfreiwillig, dass es auch an dem mangelt, was man eine gelungene Beziehungskultur, eine aktive Kultur nennt. Und ich würde schon meinen, man braucht ein reiches, aktiv aufzubauendes Netzwerk, in dem sie eher gut aufgehoben ist. Alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung, ist ja nicht nur eine Beschreibung eines Zustandes, sondern ist eine Art lebenskünstlicher Imperativ. Das heißt, lebe so, geh in Begegnungen, riskier etwas.
Paul-Michael Zuhlin, Sie sind auch Trendforscher, Werteforscher. Soziologen beobachten heute einen starken Trend zum Ich, zur Vereinzelung, zum Individualismus. Viele Menschen leben ganz bewusst alleine, wollen nicht unbedingt andere Menschen um sich herum haben. Wie beurteilen Sie diese Tendenz? Man spricht auch schon von der Ego-Gesellschaft.
Auch hier gilt es meines Erachtens sprachlich wieder zu unterscheiden. Es ist was anderes, ob ich die Individualität suche oder ob ich Individualist bin. In beiden Fällen suche ich Selbstrealisierung, aber das eine Mal bezogen und das andere Mal unbezogen. Und ich kann mit dem großen Jürg Wille hier aus Zürich nur den Menschen raten, sich auf bezogene Selbstverwirklichung einzulassen. Das heißt, nicht einen negativen Individualismus zu pflegen, weil das im Grunde genommen zur eigenen Selbstbeschädigung die Anleitung ist. Wenn ich dezidiert nicht in Beziehung lebe, suche ich eigentlich den Raum des Tödlichen auf und nicht des Lebendigen. Und so ist es zu raten, auf der einen Seite die Balance zu halten zwischen der Eigenliebe und der Nächstenliebe. Das ist biblisch, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Oder anders formuliert, man braucht so viel Selbstbewusstsein, dass ich dann eines Tages eben ein Selbst habe, das ich loswerden kann, weil ich sonst nicht selbst loswerden kann, um das Sprachspiel auf die Spitze zu treiben. Also so gesehen ist das Leben eine Kunst der Balance zwischen dem Ich und dem Du und den anderen, vielleicht auch dem Wir. Es ist ja auch ganz gut, wenn Menschen nicht nur in diesen Zweierbeziehungen alleine aufgehoben sind. Man sagt ja auch in der Theorie, dass wenn jemand nur in einer Ehe sich abschließt, diese Ehe im Grunde genommen langfristig zum Grab der unerträglichen Liebe wird.
Also Sie würden sagen, Individualität ja, Individualismus nein.
Ja, das ist haargenau die Formel, wobei es dann sprachlich leichter ist, beides auseinanderzunehmen. Die Realität ist dann wesentlich vermischter und verbunter. Es wird immer Anteile von beiden geben, von Selbstlosigkeit und Selbstbedürftigkeit. Ideal wäre es natürlich, wenn einer ein so großes und gestandenes Selbstwertgefühl hat, dass die Liebe strömen kann und man im Verströmen nicht Angst hat, dabei selbst verloren zu gehen. Ich meine, das ist das eigentliche Geschenk, wenn jemand die Liebe gelernt hat oder geschenkt bekommen hat, dass er die Angst um sich selbst verliert und merkt, dass je mehr selbstlos er sich verströmt, umso mehr er von seinem eigenen Ich erlebt und erfährt.
Nun gibt es aber auch viele Menschen, die dieses Ich gar nicht so direkt entdecken und erleben wollen, die vor sich selber lieber davonlaufen und vor dem Alleinsein fliehen.
Das kann schon damit zu tun haben, dass wenn man nur bei sich ist, man auf eine negative Art von Leere stößt, eher auf ein Feld, das angstbesetzt ist. Man sagt ja auch, dass gerade moderne Menschen sehr viel Angst haben, die Angst, zu kurz zu kommen in einem 90-jährigen Leben mit der Suche nach dem optimal leidfreien Glück oder die Angst, zu wenig wert zu sein. Ich glaube, wo diese Ängste bestehen, da sucht der Mensch dann im Grunde genommen eher doch das Laute, damit er diese inneren Stimmen, auch diese bedrohlichen Stimmen nicht wahrnehmen kann. Und mich befremdet das eigentlich immer und kann es persönlich zwar nicht verstehen, aber beobachte das, dass zumal auch manchmal junge Menschen so sehr in diese laute Atmosphäre einer Disco einsteigen kann, wo du ja kaum mehr ein Wort mit einem anderen wechseln kannst, wo ja nur noch die Sprachlosigkeit regiert. Und Sprachlosigkeit ist natürlich ein wesentliches Moment der Beziehungslosigkeit. Dann denke ich mir immer, das ist eine Generation, die angefangen hat, notorisch vor sich selbst wegzulaufen. Und das finde ich eigentlich schade. Da würde ich meinen, dass es heilsam wäre, tatsächlich zuzusehen, dass die Angst des Menschen in sich um sich selbst kleiner wird und dass der innere Reichtum, den jeder und jede in sich trägt, auch wahrgenommen wird und als Grundkapital auch für ein positives, lebenszugewandtes Leben verwendet wird.
Was würde das konkret heißen, dass man sich dieser Leere, die sich auftut, mal stellt, auch seiner Angst stellt, statt davonzulaufen?
Es kann manchmal so sein, dass man dazu auch schon therapeutische Hilfe braucht. Ich glaube, dass manch eine oder eine in einem Zustand ist, wo man sich nicht mehr Münchhausen-artig und auch nicht mehr mit guten spirituellen Ratschlägen allein aus dem Elend heraus manövrieren kann. Aber wenn das so diese alltägliche Angst ist, dann leuchtet mir sehr ein, was unser großer Wiener Psychotherapeut Viktor Frankl in Auschwitz inmitten des Elends und der Bedrängnis des KZs, also der massiven Überlebensängste auch eines KZs in Auschwitz gesagt hat, dass er sagt, ich kann in dieser Situation immer überleben, wenn ich versuche, in kleinen Taten für jemand und für etwas zu leben. Also dieses sich aufzumachen und auszubrechen, sich nicht doch ständig mit dem eigenen Inneren zu beschäftigen, sondern das Innere dadurch zu heilen, indem ich Heilsames tue, über die Praxis der Liebe dann auch selbst ein Liebender zu werden. Und ich glaube, dass dann schon sehr viel Heilung in der eigenen Seele passieren kann.
Also die Zuwendung zu anderen Menschen, die Fürsorge auch für andere Menschen, ist eigentlich fast die Voraussetzung, um allein sein zu können. Und das Alleinsein ist eigentlich eine Stärke. Also eben, es ist nicht selbstverständlich, dass man mit sich allein sein kann. Das ist eine Stärke, eine Qualität, eine Kraft auch.
Ja, und es sagt etwas über den Reichtum, den der Mensch selber darstellt. Die biblischen Traditionen sagen, dieser Reichtum wird noch dadurch untermauert, dass Gott es für wert findet, inmitten der innersten Innerlichkeit eines jeden Menschen Wohnung zu nehmen. Das heißt, jeder Mensch ist ihm ein so kostbarer Tempel, dass Gott in uns wohnt, sagt Teresa von Avila in ihrem berühmten Buch über die innere Burg, wo sie die Seele des Menschen beschreibt und sagt in der achten Wohnung, jedes Menschen, auch des Atheisten, das ist frappierend, ja, wohnt Gott. Und das sagt schon etwas über die Qualität und die Würde des einzelnen Menschen, der da gewürdigt wird von dem Schöpfer selber als Wohnstätte. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich mich sehen lassen kann, letztlich auch vor einem Gott, der liebend in mir wohnt, dann schafft das ein Bewusstsein an Größe und Würde, die jede Angst letztlich vertreibt. Und solche Menschen sind natürlich absolut friedfertige und liebevolle Zeitgenossen, weil diese Menschen dann auch die Balance halten können zwischen der Liebe zu sich selbst und weil sie Liebende geworden sind, sind sie ja in ihrem innersten Wesen nicht solche, die sich selbst festhalten, sondern sich anfangen, auf andere hin zu verströmen.
Michael Zulehne, jeder Mensch ist ein Individuum und, wie Sie betont haben, zugleich auf andere angewiesen. Ist die Fähigkeit, allein sein zu können, die Voraussetzung, um dann gute Beziehungen zu anderen aufzubauen?
Praktisch ist das wahrscheinlich so wie mit der Henne und dem Ei. Wenn ich in guten Beziehungen aufgehoben bin, also zum Beispiel Vater und Mutter mir eine solche Wohnstätte für mein Ankommen im Leben bereitet haben, wo ich dann wachse in meinem eigenen Selbstbewusstsein, wo ich Vertrauen in mich gewinne, wo das Ich gestärkt wird und ich zuversichtlich bin, dass ich zu etwas gut bin und dass es sich lohnt, in dieser Welt zu sein, dann wächst aus dieser geschenkten Liebe die Liebesfähigkeit. Es wächst aus der Gemeinschaft das starke Ich. Und ein starkes Ich ist wieder umgekehrt in der Lage, etwas in die Gemeinschaft zurückzuspielen. Und so gesehen meine ich, dass das ein ständiges Hin und Her ist zwischen Individuum und Gemeinschaft. Und möglicherweise haben wir dann phasenspezifisch manchmal Zeiten, wo wir mehr in die Gemeinschaft uns hinein öffnen. Dann brauchen wir aber auch wieder Zeiten, wo wir stärker in unser eigenes Ich gehen. Und das ist eine Frage, wie ich diese Balance halte zwischen dem Wir, dem Du und dem Ich. Und wer das kann, der hat eigentlich das Gefühl, dass das Leben schon einigermaßen erträglich ist.
Um es konkret zu machen, wie bewahren Sie sich diese Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft? Wie sieht das bei Ihnen ganz konkret aus?
Naja, ganz konkret habe ich ein Netzwerk von Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind oder die mir ins Herz gefallen sind, wie immer man das jetzt in einer poetischen Sprache beschreiben kann, wo man eigentlich sagt, ich brauche die anderen nicht, aber es ist gut, dass sie sind. Ich denke, die Vernützlichung auch von Freunden, von Freundinnen, das widerstrebt eigentlich dem innersten Wesen dessen, worum es geht, weil die Beziehungen, der Raum der Begegnung, der Raum der Liebe ja nicht etwas ist, wo wir Zwecke verfolgen, sondern wo wir Sinn erleben.
Am Ende des Lebens ist dann doch jeder Mensch wieder allein, muss allein über die Brücke des Todes gehen. Sind wir bei aller Gemeinschaft, bei aller Verbundenheit, bei allen Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, sind wir letztlich eben doch alleine?
Ja, das ist der erste Blick auf dieses Geborenwerden in diese andere Welt hinein. Aber viele Religionen, nicht nur die christliche, sagt, da gibt es eine Menge beistehender Geburtshelfer. Da ist vielleicht auch vor allem das Licht, von dem wir sagen, es wäre Gott selbst, das uns dann aufleuchtet im Tod, eine der stärksten Attraktivitäten, die es in einer menschlichen Existenz zu geben scheint. Und so gesehen meine ich, dass schon die Religionen uns lehren, nicht Angst vor dem Tod und vor dem Sterben zu haben, immer unter der Voraussetzung, dass wir ein Leben lang gelernt haben, dass auch das letzte Alleinsein immer ein Leben in einer Geborgenheit eines verlässlichen und treuen Gottes ist. Und ich dann auch sagen kann, dass selbst die auf den ersten Blick als Gottverlassenheit, wie Jesus am Kreuz das selber beklagt, wahrgenommene Todesstunde, aber dann doch der Ort ist, wo wir sagen können, jetzt habe ich ein Leben lang auf dich gesetzt, Gott, jetzt setze ich auch im Sterben auf dich und dass dieses Alleinsein dann so durchgehalten werden kann in der Hoffnung, dass ich auch dann noch nicht ins Bodenlose und ins Nichts falle, sondern eben aufgefangen werde in diesem Fall hinein in den Tod, in einer liebenden Wirklichkeit, wobei uns dann, sagt die Bibel, Hören und Sehen vergehen wird, weil wir uns gar keine blasse Ahnung davon machen können, was Gott uns dann bereitet hat.
Wir haben jetzt von der Kunst des Alleinseins gesprochen, auch von der Notwendigkeit, verbunden zu sein, mit anderen Menschen verbunden zu sein, möglicherweise auch mit dem Absoluten, mit dem, was Sie jetzt Gott genannt haben. Eine der stärksten Kräfte, die Menschen umtreibt und immer wieder zu neuen Aufbrüchen motiviert, ist die Sehnsucht. Sie haben der Sehnsucht Ihr neues kleines Buch mit dem Titel Gottes Sehnsucht gewidmet. Und da steht ganz am Anfang ein Zitat von Nelly Sachs, das ich jetzt zum Schluss dieser Sendung Ihnen vorlegen möchte, Paul Michael Zulehner. Es heißt, Sehnsucht ist der Anfang von allem.
Das ist eine sehr große Weisheit, die auch in der Poesie, vor allem wenn Gedichte von Frauen geschrieben werden, uns ständig begegnet. Es gibt auch ein sehr schönes Zitat der österreichischen Poetin Marie von Ebner-Eschenbach, die sagt, nicht die sind zu bedauern, deren Träume nicht in Erfüllung gehen, sondern die, die keine mehr haben. Und so gibt es ein Potenzial in der Seele des Menschen. Ja, vielleicht ist der Mensch selber dieses Potenzial an Sehnsucht, an Träumen, an Visionen, wo wir nach etwas aus sind, was wir realisieren möchten in unserem Leben. Und wenn ich richtig sehe und theologisch bedenke, dass wir uns als Menschen einem sich aus Liebe verströmenden Gott verdanken, dann meine ich, dass dieses Grundpotenzial letztlich die Sehnsucht ist, ein rundum liebender Mensch zu werden. Und diese Sehnsucht bewegt uns ein ganzes Leben lang zur Realität zu kommen, auszureifen. Und so gesehen verstehe ich Nelly Sachs sehr gut, dass diese Sehnsucht, eine Liebende zu werden, der Anfang von allem ist.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.